der Two Fivers Podcast mit Matthias und Felix.
Moin, mein Lieber.
Moin.
Na, da bist du ja. Unser nächster Podcast geht los. Wunderbar, ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Sehr schön.
Alles gut bei dir oben im Norden?
Ja, gestern war ganz schön Regen, jetzt ist es ein bisschen Sonne.
Okay, so soll das ja sein. Auf Regen folgt Sonne. Juli, also wir sind jetzt heute am 24.07. Und ich stelle dir gleich mal eine Frage, weil ich habe ja was gelernt, das finde ich immer total lustig. Also unser geschätztes, auch schon einigermaßen langjähriges Mitglied, der Stefan, hat mir mal einen Begriff genannt. Kennst du das Wort Jinxen?
Ja, also ich glaube, wenn man es frei übersetzt in Deutsch, würde es sogar verschreien heißen. Man soll es ja nicht verschreien. Das ist aber eher so was Süddeutsches, glaube ich. Also man, so ja verhexen irgendwie. Wenn man drüber redet, dann passiert es auch oder passiert es nicht, je nachdem, in welche Richtung das geht.
Okay. Also ich kannte es nicht und er hat mich dann aufgeklärt und tatsächlich, du hast vollkommen recht, das bedeutet das auch. Und genau das haben wir beim letzten Podcast gemacht.
Ja, jetzt klär uns alle nochmal auf, wer da der Schuldige ist und was da passiert ist.
Ja, Schuld haben natürlich dann wir beide, weil letzter Podcast, das war ja Ende Juni, da hat er den Höchststand verlautet. Das war der erfolgreichste Monat bis zur Aufnahme des Podcasts und dann ging es runter.
Das kann passieren. Wir haben zwar den Monat, glaube ich, ja, was heißt glaube ich, weiß ich ja, noch im Plus abgeschlossen, aber innerhalb des Monats war das schon so einmal hoch und einmal runter.
Ja, einmal hoch und einmal runter und auch total spannend. Du hast es nämlich auch schon, ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal prognostiziert, es muss eigentlich so sein im System, dass es klar Plusmonate gibt, es muss auch Minusmonate geben und es muss so Seitwärtsbewegungen geben, wo einfach so gar nichts passiert. Und den hatten wir jetzt. Also ja. beim Podcast im Juni waren wir so roundabout bei 20 Punkten vor und heute, also fast genau einen Monat später, sind wir auch bei ungefähr 20 Punkten angelandet. Und zwischendrin ging es halt mal runter.
Ja, genau. Also das Schöne ist, dass es natürlich kosmetisch wie besser auf der Monatsbilanz, weil da sind die Monate alle, Juni, Juli, alle im Plus, also bei 2,5 Punkten im Plus. Das ist natürlich ganz schön, aber innerhalb des Monats oder Intramonat, wie man das, glaube ich, fachtechnisch nennt, da sind wir natürlich schon rauf und runter gegangen, was aber eigentlich eher das Normale wäre.
Ja, ne, so hast du ja prognostiziert, ne? Monate einigermaßen ausgeglichen und eigentlich ist es sogar anders. Hättest du es anders erwartet, du hast mir es erklärt und bisher ist dieses Ausgeglichen ja eigentlich ganz schön, freuen wir uns auch drüber. Ja. Also wenn du jetzt den Juli jetzt momentan mal Fazit machst, wie sieht der so aus, was ist da so besonders?
Also Stand jetzt, wo wir es aufnehmen, einfach oder die Zeit zu nennen, sind wir bei plus 2,57% für den Monat Juli. Und das Besondere ist hier, dass der Monat Juli relativ gesehen sogar der beste Monat in diesem Jahr ist. Mit relativ meine ich bezogen auf den Einsatz, den man geleistet hat. Also wenn man jetzt, sag ich mal, tausende von Wetten hätte und man macht ein Plus von 2%, dann ist das eine Sache. Aber wir haben jetzt im Juli nur 11 Wetten gehabt, was saisonalbedingt eigentlich auch normal ist. Und mit diesen 11 Wetten haben wir eben die besagten 2,57 Punkte gemacht, was ein Return on Investment von 23% ist. Vielleicht nochmal kurz erklärt, was Return on Investment ist. Wir haben im Juli diese 11 Wetten gehabt und jetzt sagen wir mal, wir würden immer 1 Euro einsetzen. Lässt sich das ein bisschen einfacher erklären. Also wir haben 11 mal 1 Euro eingesetzt und haben mit diesem 11 Euro Einsatz einen Gewinn von 2,57 €, also die besagten 2,57% erzielt. Und 2,57 von 11 sind eben halt 23%. Das ist das, was mit dem Mitteleinsatz quasi am Ende rauskommt. Return auf das, was man eingesetzt hat. Und über das Jahr gesehen liegen wir ja bei den 10% Return on Investment. Das ist auch eigentlich genau die Zielgröße, die wir erreichen wollen. Aber wir haben eben halt im Juli diese 23% erreicht. In der Monatsübersicht fällt der Juli so ins Mittelfeld der Performance. Aber wie gesagt, mit weniger Wetten 2,57 zu erreichen, ist eben halt eigentlich gar nicht so schlecht.
Das könnte man ja fast Pareto-Wetten nennen.
Oh. Jetzt musst du aber erstmal erklären, was das jetzt genau ist für unsere geneigten Hörer.
Ja, die sind doch alle so schlau. Wir haben ja nur studierte Leute in dem ganzen Mitgliederbereich.
Sehr oft. Stimmt, wir haben ja, wir haben das ja als Bedingung auch, glaube ich.
Nein, das haben wir nicht. Also, das wäre auch wirklich vermessen. Nein, wir freuen uns über jeden, der das Herz am rechten Fleck hat. Darum geht's. Nee, Pareto ist doch die 20-80-Regel, ne? Mit 20% genau. Einsatz machst du 80% Gewinn. Und wenn du jetzt sagst, boah, wir haben nur, hilf mir nochmal, wie viel waren es? 11 Wetten im Juli?
Genau, 11 Wetten und mit diesen 11 Wetten 2,57% gemacht.
Okay, ist da die heutige, wo ich überhaupt nicht weiß, wo wir heute Abend drauf ist? Was ist CFL?
Das ist mein selbst erfundenes Kürzel, weil ich da nichts Besseres weiß, für die UEFA Conference League. Das ist sozusagen die, neben hinter der Champions League und der Europa League, der dritte Wettbewerb so für, ja, die zweite Garnitur.
Ah, okay. Mir sagten auch die Mannschaften so gar nichts. CFL sagte mir gar nichts. Und ja, okay. By the way, warum sind wir eigentlich nicht bei der Frauen-EM irgendwie mit drauf?
Die Auswahl der Wetten erfolgt ja auf Basis von Datenbanken und Analysen daraus. Und das funktioniert in der Regel eigentlich am besten für nationale Ligen, weil da hast du in einem Set von Spielen oder Mannschaften, die gegeneinander spielen, kannst du sozusagen die Daten, die sich daraus ergeben, viel besser vergleichen. Während man jetzt so bei so singulären Ereignissen, und dazu würde ich jetzt so ein WM-EM-Turnier zählen, speziell bei den Frauen nochmal anders als jetzt bei den Männern, da gibt es noch Möglichkeiten, also nächstes Jahr ist ja die Fußball-WM der Männer, da werden wir wahrscheinlich dann auch so ein paar Sachen hier anwenden können und dann auch irgendwelche Spiele finden. Das hatten wir ja dieses Jahr auch bei dieser etwas seltsamen Club-WM in den USA, da haben wir ja auch ein paar Wetten gehabt. Bei der Frauengeschichte ist es so, dass es sehr, sehr singulär ist und da fehlt einfach der datentechnische Hintergrund dazu, würde ich jetzt mal so vereinfacht sagen. Deswegen haben wir da eigentlich keine Aktien drin gehabt.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal das Rad der Zeit 100 Jahre weiterdrehen würden, dann hättest du eine vernünftigere Datenlage und dann könnten wir da auch drauf wetten wahrscheinlich.
Genau, aber wenn ich das dann hätte, wäre das schon komisch, weil dann wäre ich ja schon irgendwie 1000 Jahre alt.
Was ja, für sich genommen wieder ein interessantes Thema wäre.
War jetzt auch nur ein Theoretiker.
Nee. Okay.
Ja, aber genau so ist es. Ja, wobei, das stimmt schon, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass natürlich diese WM, EM-Turniere insgesamt wenig liefern. Das ist ja so ein generelles Problem. Also unser Ansatz würde zum Beispiel in vielen anderen Sportarten auch gar nicht funktionieren. Also sowas wie, was weiß ich jetzt, Boxen zum Beispiel. Da funktioniert so ein datenbetriebener Ansatz gar nicht, weil die Frequenz der Vergangenheitsereignisse ist viel zu niedrig. Die haben dann irgendwie 3 Kämpfe in 10 Jahren oder so. Was heißt das dann? Da kannst du nichts draus ableiten. Aber beim Fußball oder bei anderen Mannschaftssportarten ist es ein bisschen was anderes. Das geht schon eher. Aber natürlich immer dann in dem Rahmen, wo die dann stattfinden. Also wenn du innerhalb einer Liga hast du eben halt, in der Bundesliga hast du 34 Spieltage, jede Mannschaft spielt 34 Mal, zweimal gegen jede andere. Da hast du dann schon Vergleichsdaten, die schon was hergeben. Während du jetzt bei so einem WM-Turnier oder EM-Turnier, und dann spielst du ja bei den Frauen, da fehlt so ein bisschen der Vergleichs, die Vergleichswerte. Das ist schwierig.
Okay, na gut. Ich habe auch ehrlich gesagt gestern nur mal ganz kurz reingeschaltet. Fand schon ganz spannend, wie das so auch von der Spieldynamik teilweise dann war. Schon auch schön anzusehen. Und gut, dass wir nicht drauf waren, ne? Letzten Endes haben wir ja mit 1-0 verloren. Also von daher.
Ja das wäre sogar 0-0 gewesen, muss man immer wieder betonen, wenn wir solche Spiele haben, die einen K.O.-Charakter haben. Unsere Wetten beziehen sich immer auf die reguläre Spielzeit, also nachdem quasi die 90 Minuten plus Nachspielzeit vorbei sind, wenn ein normales Fußballspiel vorbei ist. Wenn es dann eine Verlängerung gibt, die zählen bei diesen Toremärkten in der Regel nicht mit.
Ja, na gut. Hätte, Fahrradkette, sind wir jetzt eh durch. Ja. Von daher, das haben wir jetzt auch noch geklärt. Also, der Juli mit wenig Wetten, eigentlich ganz gut so im Soll letzten Endes. Und jetzt sage ich ja eigentlich, also eigentlich hätten wir ja noch viel besser abgeschnitten, wenn ja nicht so viele Spiele bei diesen torfaulen Norwegern gewesen wären.
Das kommt jetzt für einige, die das jetzt hier hören und sonst vielleicht gar nicht sich so live mit unseren Geschichten beschäftigen, so ein bisschen überraschend, dass das jetzt so ein Thema ist. Aber das ist mehr, kann man ja sagen, zwischen uns und so ein, zwei Leuten, die sehr interessiert verfolgen, ist das so ein Running Gag der letzten Wochen und Monate gewesen. Dass wir am Anfang hatten wir was anderes, da hatten wir ja die Spiele, bei denen Mannschaften mit dem Buchstaben A vorkamen, schieden uns oder euch, also nicht ich, sondern der Rest der Gang hier, denen schien das ja irgendwie kein gutes Investment zu sein, wo ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich kein Kriterium. Das gleiche gilt jetzt auch für die Norweger. Aber ich gebe dir recht, wenn man jetzt quasi unser Investmentportfolio nach Ligen aufsplitten würde für dieses Jahr, dann wären die Norweger tatsächlich mit minus 3,21 Prozentpunkten ein Lost-Treiber dabei gewesen.
Siehst du?
Ja.
Ich hab's gewusst.
Ja, okay, aber immer erst hinterher. Nein, also zwischendurch ja auch schon. Das ist ja richtig. Allerdings muss man dazu sagen, rein von der Toreproduktion her, wenn man sich einfach die norwegische Liga als
Liga erstmal anguckt in dieser Saison, dann kann man feststellen, die sind da gar nicht so schlecht. Also die haben im Schnitt fallen da 2,97 Tore. Also die Heimmannschaft erzielt immer 1,67 im Schnitt und die Auswärtsmannschaft 1,3. Das ist eigentlich relativ hoch. Das ist höher als die meisten anderen Ligen. Aber trotzdem hätte man blind jetzt auf jedes Spiel in Norwegen gewettet, dass da mehr als 200 Tore fallen, dann hätte man von den bisherigen 119 Spielen 66 gewonnen. Das wären so 55%, also schon unter unseren 70, die wir erzielen. Und das hätte auch ein negatives Ergebnis von -6,14% ergeben. Also das ist so blind, einfach alles zu wetten, bringt nichts. Und selbst wenn man eben halt selektiv vorgeht, wie wir, haben wir ja gesehen, ist das eben halt dann auch teilweise mal eine Liga dabei, die dann eben halt einen negativen Beitrag liefert.
Ja, in dem Fall halt die Torfrauen Norweger.
Also, ah, okay.
Ja, jedes Mal, wenn das irgendwie kommt, zucke ich ja dann schon zusammen. Im Gegensatz zu diesen anderen, die haben jetzt zweimal für uns gespielt. Colo Colo, unser Mitglied Adrian freut sich auch immer darüber. Ja, Colo Colo, die haben schon zweimal über 2, irgendwas Quote gehabt und haben jeweils wunderbar geliefert. Jetzt die Mannschaft nicht selber, aber die Begegnung halt, ne?
Genau, richtig, ja, genau. Also ja. Aus Chile, falls jemand fragen sollte, wo kommen wir her? Colo Colo Santiago.
Okay, sehr gut, ja.
Hat nichts mit Coca-Cola zu tun. Vielleicht wäre es ein interessanter Sponsor für die, müsste man sich mal überlegen.
Ja. Stimmt.
Die sind das, da ist tatsächlich auch wirklich so, in Chile oder überhaupt generell Südamerika, da fallen im Schnitt auch tatsächlich weniger Tore in den Ligaspielen. Und die haben auch so ein Image, ich glaube, das beeinflusst so zumindest in der zweiten Stelle hinterm Komma auch die Quoten teilweise, wo man sagt, okay, das ist nicht berechtigt. Also das letzte, was wir hatten, das war jetzt am 12. Juli, da hatten wir die Wette auf über 200 Tore und das war eine Quote von 2,3. Und das ist dann einfach, da schlägt dann unser System an, weil das ist einfach, die Quote ist zu hoch. Selbst wenn man sagt, wir haben nur eine 50-50-Chance, bist du mit einer Quote von 2,3 ja schon auf der richtigen Seite. Und das ist natürlich schon ganz schön. Man kann da nicht blind alle Spiele wetten, weil wenn man das machen würde, würde man auch ins Minus rutschen. Aber dann hat man tatsächlich mal so einzelne Spiele und da sind die oft dabei, diese Colo-Colo-Jungs, wo wir dann eben sagen, okay, das passt ganz gut.
Ja, aber jetzt wollen wir ja auch nicht ablenken. Ne? Nochmal zurück zu den Norwegern. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe wieder in der gewährten Kombination Manus schreibt mir den Text. Das sind die Stichworte. Und Suno macht mir das Lied dazu. Und da ist diesmal eine Wikinger-Hardrock-Version bei rausgekommen, die mir persönlich extrem gut gefällt. Und die will ich natürlich nicht vorenthalten. Hast du Lust?
Bin ganz gespannt. Ich habe es ja noch gar nicht gehört. Ist ja auch für mich jetzt eine Premiere und richtig heiß drauf.
Alles klar, dann pfeift dir das rein. Und was hältst du davon?
Erinnert mich so ein bisschen an diese anderen Skandinavier, die mal diesen Eurovision Song Contest gewonnen haben. Wie hießen die denn noch? Das war auch sehr brachial und sehr monströs. Die Lordi, sagt dir das noch was?
Hört sich das an?
Ahnung. Ich gucke mir so einen Kack ja nicht an. Also von daher, keine Ahnung.
Sehr schön. Aber finde ich, das hat schon Wumms.
Das hat Wumms, ja. Das hat die KI auch extra so gemacht, ein Wikingerchor. Also Lied heißt ja Wikinger ohne Tore und sind wunderbare Liedzeilen damit dabei. Und ich habe wirklich nicht Hand angelegt. Das ist so lustig.
Wahnsinn.
Ja, dass das die KI macht, ne? Odins Söhne auf dem Feld, doch die Tore bleiben stumm. Wikinger-Namen, Wikinger-Kraft, warum schießt ihr nicht herum?
Total schräg. Okay.
Ja, also das Lied des Monats Juli, Wikinger ohne Tore, packen wir auch natürlich in voller Länge. Es sind tatsächlich auch 3 Minuten 58 ans Ende dieses
wer sich es dann ganz genau anhören möchte.
Das ist super. Da kommt mir eine Idee. Das sollten wir vielleicht am Ende des Jahres, sollten wir so die Best. Haben wir es eigentlich vom Anfang an gemacht? Seit Januar?
Dann haben wir ja 12 Songs zusammen.
Mindestens, genau.
Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau, ja. Für alle treu geblieben. Und du willst ja ein T-Shirt.
Wir machen ja auch ein T-Shirt, ja.
Ja, das ist sehr schön.
Was kommt denn noch dazu?
Alles klar.
Ja, also total spannend, weil ich meine, du hast jetzt natürlich die Zahlen auch schon mal aufgedröselt und wir haben uns ja im Vorfeld auch nochmal unterhalten. Sagen wir den Satz nochmal, weil das fand ich auch total spannend. Also es war ja der Vergleich zwischen den großen Ligen und jetzt so kleinen Ligen wie Norwegen, was man da an Punkten gemacht hat hier bei uns im Club.
Ja, ich werde das auf jeden Fall für den nächsten Podcast nochmal ein bisschen ausführlicher aufbereiten. Aber was ich ganz interessant fand, ist folgendes. Also Stand jetzt haben wir im Gesamtergebnis 19,65%, ja, über alles. Und dann habe ich mir mal angeguckt, die großen 5+1 Ligen. Damit meine ich also die England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, jeweils die erste Liga und die Champions League. Und wenn man das zusammenrechnet, also Wetten auf diese Spiele, die wir da selektiert haben, dann kommen wir auf ein Ergebnis von 15,28. Also von den 19,65 entfallen 15,28 auf diese großen 6 Ligen. Und was ich bis zum nächsten Mal nochmal herausarbeiten möchte, ist dann, wie das sozusagen der Anteil an der Gesamtheit aller Wetten, was die großen Ligen angeht. Und dann kann man gucken, inwieweit die jetzt überproportional quasi beitragen. Also so sind es ja in etwa Pi mal Daumen, würde ich sagen, 75% des Gewinns fallen auf diese großen 6 Ligen. Und wenn man dann feststellt, das sind aber nur 50% oder noch weniger der Wetten kommen von denen, dann ist es natürlich überproportional viel, was die beitragen. Das wäre schon interessant zu sehen. Das werde ich mal ausarbeiten und dann können wir uns das beim nächsten Mal angucken, weil das würde auch gut passen, weil dann sind wir wahrscheinlich so Ende August und dann haben gerade eben so die großen Ligen auch wieder angefangen.
Ja, und jetzt pass mal auf, jetzt komme ich nämlich noch von der Seite und jetzt erkläre ich dir dann auch nämlich gleich mal, warum du wahrscheinlich nächstes Jahr bei der WM, wo findet die statt?
USA. USA, Mexiko, Kanada. Entschuldigung, das ist ja in 3 Ländern.
Ja, okay, gut. Also nehmen wir mal USA und Mexiko. Warum es da gar nicht so eine gute Idee sein wird, drauf zu wetten. Ja, und dann haben wir nämlich noch einen anderen Datensatz. Den kannst du dann auch dann über deine Erkenntnisse drüberlegen. Ich habe nämlich mal eine wissenschaftliche Untersuchung anfertigen lassen. Tatsächlich. Mhm. Und zwar geht es um die Korrelation Temperatur und Toranzahl im Fußball.
Mhm. Okay.
Und das war eigentlich nur Spaß, aber es gibt tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das habe ich mir zusammenfassen lassen. Und hast du eine Ahnung, was so der ideale Bereich ist, um möglichst viele Tore zu schießen, also an Temperatur?
Das ist wahrscheinlich wie beim Klavierspielen. Das wohltemperierte Piano ist wahrscheinlich auch so bei so Wohlfühltemperaturen, schätze ich mal, werden wahrscheinlich die meisten Tore geschossen. Keine Ahnung, so 20 Grad?
Nee, tatsächlich nicht. Der optimale Bereich laut dieser Untersuchung, die ist von 2012, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie eine Liga mal untersucht. Mhm. Der optimale Bereich liegt zwischen 5 und 15 Grad Celsius.
Ach,
ja. Okay. Da werden im Schnitt 2,84 Tore im Spiel geschossen.
Ach, okay.
Und wenn du zu kalte Bedingungen hast, das wäre jetzt dann wahrscheinlich eher mal Kanada, wobei die jetzt auch ich glaube letztes Jahr die Hitzewelle da hatten, da hast du unter 5 Grad nur 2,4 Tore pro Spiel. Also fast 16% weniger.
Ja.
Heiße Bedingungen hast, dann hast du nur 2,36 Tore pro Spiel. Also nochmal 17% schlechter. Das heißt, je heißer es ist, desto weniger Tore fallen.
Okay. Das ist interessant.
Das ist total interessant. Und in der Studie kam dann nämlich auch raus, bei der Hitze liegt das daran, dass die erhöhte Körperkerntemperatur zu kardiovaskulärem Stress und Dehydration führt. Und das wiederum beeinträchtigt die körperliche Leistungsfähigkeit und die Koordination.
Das ist ja total interessant.
Und wenn es zu kalt ist, dann hast du eine reduzierte Muskeldurchblutung, sagen die hier, und damit eine geringere Kraftentwicklung. Das heißt, die können einfach nicht mehr so richtig schnell und viel kicken.
Das ist ja interessant. Das ist ja ganz. Es gibt ja solche Untersuchungen auch für andere Sportarten. Wobei ich kenne eigentlich nur eine, das ist die für Baseball. Und beim Baseball hast du ja nicht diese körperliche Anstrengung. Beim Baseball stehst du ja als Spieler die meiste Zeit rum. Und da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt das Beispiel überträgt von wie viele Tore fallen, dann ist es da, wie viele Runs werden erzielt. Da ist es so, wenn es heißer wird, ich weiß nicht genau, ob es wirklich so stimmt, aber ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich es verstanden habe, dann ist die Luft dünner und die Bälle fliegen weiter, die geschlagen werden. Und deswegen ist es beim Baseball genau andersrum. Da ist es tatsächlich so, je heißer und je höher, desto mehr Runs. Aber beim Fußball macht das, wenn man drüber nachdenkt, ja eigentlich Sinn, genau wie das da erklärt wurde. Wenn es beschwerlicher wird, dann ist es wahrscheinlich anstrengender, irgendwas zu kreieren. Und so ein Tor ist ja eigentlich eher so ein kreativer Vorgang, als jetzt
einfach Tore zu verhindern, möglicherweise.
Ja, und deswegen macht es mich jetzt ja doppelt sauer, nur mal um auf die Norweger zu sprechen zu kommen. Die haben ja die idealen Temperaturen, die sind ja genau da drin. Ja, also dann ist das doch letzten Endes ist das doch nicht gewollt.
Ja, aber das kann jetzt auch sein, weil wir jetzt über Juli und Juni vor allem sprechen. Ich glaube, jetzt ist das bei denen auch gar nicht so kalt. Also ich bin einmal in Norwegen gewesen, da war es im Sommer ganz schön warm. Und jetzt habe ich irgendwas auch in den Nachrichten irgendwo so eine 30 gesehen.
Ja.
Da ist es schon wieder zu heiß für die. Für die wahrscheinlich besonders heiß.
Kommt mir das ist einfach zu nett.
Also irgendwie kriegen wir danach die Kurve. Mal gucken, wie sich die Temperaturen da entwickeln.
Ja, aber tatsächlich, also Fazit dieser Studie hier war dann, dass hier Überschrift ist, WM 2026, ein Weckruf für den Fußball. Und die WM 26 in Nordamerika wird zum Testfall für den Umgang mit extremer Hitze. 14 von 16 Austragungsorten überschreiten kritische Temperaturschwellen.
Ja, ja, das hat man jetzt ja bei dieser Club-WM, die haben sie ja auch in den USA, die war ja wirklich nur in den USA, nicht in Kanada und Mexiko, einfach auch so als Testlauf unter anderem für die WM im nächsten Jahr. Und da gab es das Problem ja auch, dass die teilweise dann Ortszeiten mittags gespielt haben und die Temperaturen extrem hoch waren. Und
ja,
das, da bin ich auch mal gespannt.
Ja, und was wir ja machen können, wenn du jetzt für den nächsten Podcast deine Auswertung fährst,
ja,
wir könnten ja eigentlich mal hergehen, spaßeshalber, und sagen, hier ist die Liste von allen Spielen und das haben wir in Excel vorliegen, den kann man gerade reinladen und suchen mir dazu die jeweiligen Wetterdaten raus.
Ja.
Und dann können wir mal gucken, ob das stimmt mit der Hitze oder der Kälte oder wie auch immer. Stimmt.
Ja, interessant wäre ja vielleicht sogar noch, vielleicht führt das zu weit, weil es da jetzt vielleicht keine Studie gibt, aber das könnte man ja auch mal kombinieren mit trockenem Wetter oder Regen oder solchen Sachen.
Ja.
Was da jetzt, wie sich das dann auswirkt.
Na gut.
Ja.
Am Ende des Tages, wir wollen ja auch nicht zu granular werden bei der ganzen Geschichte. Never change a winning system. Das läuft ja so gut, was du da machst. Und ich finde es nur spannend, mit welchen Ansätzen man da noch irgendwie so auch.
Ja, das stimmt.
Na gut. Was ich auch total spannend finde, ist auch nochmal diese Aussage, weil das habe ich auch jetzt an mir selber gemerkt. Und da bin ich auch schon mal drauf angesprochen worden von jemandem. So dieses, ey, es läuft super. Wir haben jetzt, im Juni hatten wir mal kurz 20,44 und jetzt geht's so nach unten ein Stück weit. Dieses, es geht nach unten, wird tatsächlich psychologisch deutlich mehr wahrgenommen, als es geht nach oben.
Mhm.
Total spannend.
Ja.
Den Effekt kennst du auch?
Genau, ich habe irgendwie mal so eine Zahl im Kopf gehabt, dass sozusagen das Gefühl, was ausgelöst wird, sowohl im Negativen als im Positiven, also für den Verlust von, ich sag jetzt mal, einer Einheit, was immer das dann auch mal sein mag, muss man quasi 200 dann gewinnen, um jetzt so einen emotionalen Ausgleich herzustellen. Also es ist für Leute ist es schwieriger, mit dem Verlust umzugehen, als das, was der Gewinn einem bringt. Was aber rein rational natürlich Blödsinn ist, weil 100 Euro Gewinn und 100 Euro Verlust sollten sich dann ja eigentlich eher ausgleichen.
Ja, nee, tut's ja also nicht. Das Fachwort ist Verlustaversion, kennt man aus.
Ja, ja.
Ja, und das ist genau das, was du beschreibst. Ein Verlust von 100 Euro wird doppelt so viel schmerzhaft wahrgenommen als ein Gewinn von 100 Euro. Und das ist irgendwie, das hat wohl evolutionäre Wurzeln. Das hatte was damit zu tun, dass wir früher noch in der Steinzeit um Ressourcen haben kämpfen müssen. Und wenn sie halt weg waren, dann war es halt lebensbedrohlich. Und wenn wir zu viel hatten, ja, dann war es halt okay, ne? Irgendwie so. Da kommt das her. Total spannend. Dann habe ich auch, das ist eine andere Studie, die ich dazu mal gelesen habe. Es gibt auch das sogenannte Chasing Losses Phänomen, wo es ja quasi darum geht, das ist eines der destruktivsten Verhaltensmuster beim Glücksspiel, dass man versucht, einen Verlust irgendwie auszugleichen, indem man einfach noch überengagiert dann dabei ist. Ne?
Genau, also das Verdoppeln von irgendwelchen Sachen, weil man irgendwie jetzt 200 hinten liegt und da versucht man eben durch den Einsatz des Doppelten das wieder rauszuholen und dahinterher zu jagen, was aber ja eigentlich rational so gar keinen Sinn macht. Also warum sollten die, wenn jetzt mal über Wetten redet, man hat jetzt 3 Wetten verloren, warum sollten die nächsten 3 Wetten jetzt eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit haben, die dann sozusagen Anlass gibt dafür, dass man seinen Einsatz erhöht? Das macht gar keinen Sinn. Aber das Gros der Leute geht halt nicht rational an die Sache ran, sondern die haben dann wieder genau, was du vorher schon gesagt hast, da sind jetzt Verluste eingetreten, die schmerzen besonders stark und diesen Schmerz versucht man irgendwie wegzukriegen. Und wie geht das am besten? Indem man jetzt eben versucht, das durch Gewinne auszugleichen. Aber mit der Brechstange wird das so nicht funktionieren. Deswegen ist das tatsächlich eine problematische Herangehensweise. Und diese Verluste sind ja auch eher eine Wahrnehmungsgeschichte. Also das heißt, also die Häufung der Verluste ist eine Wahrnehmungsgeschichte. Jede einzelne Wette ist ja für sich unabhängig von der nächsten Wette. In der Regel, da gibt es jetzt ein paar Ausnahmen. Aber das bei uns wäre das zum Beispiel so. Ob jetzt das eine Spiel zwischen, keine Ahnung, Los Angeles und Colorado
über oder unter 200 Tore bringt und dann das nächste Spiel Colo Colo dann über oder unter, das hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber in der Wahrnehmung, wenn du jetzt 2-3 Mal verloren hast, dann verändert sich das irgendwo. Also dann muss das nächste Spiel unbedingt gewinnen und so weiter und so weiter. Kennt man ja auch sehr stark so aus dem richtigen Glücksspielbereich, sowas wie Roulette und so, wo es dann so irgendwelche wilden Systeme gibt, so nach dem Motto, nach einem Verlierer verdoppelt man und geht immer so weiter und das ist alles totaler Blödsinn. Also man muss jede Wette für sich nehmen und man muss immer sagen, dass die einzelne Wette gar nicht so eine Bedeutung hat, sondern dass die ganz große Zahl am Ende eines Zeitraums XY, zum Beispiel nach einem Jahr, das ist das Entscheidende. Und auf die arbeitet man hin. Das wird nicht funktionieren, wenn man zwischendurch versucht, durch so ein Turbo und Harakiri-Maßnahmen dann quasi das kurzfristig zu beheben.
Das finde ich ja auch nach wie vor also das ganz starke Element an deinem System. Das ist ja so nüchtern und losgelöst von allem irgendwie. Manchmal ist es mir schon fast ein bisschen zu losgelöst, weil es ist ja auch toll, da irgendwie mitzufiebern. Der ideale Zustand wäre ja quasi, jemand steigt am 1.1. ein, drückt quasi auf den Knopf, macht dann den Deckel zu und guckt am 31.12., was rausgekommen ist. Ja.
Genau, das ist dann tatsächlich so, weil sich dann nähert sich das dem Durchschnittswert, den man erwarten kann mit dieser Strategie und mit dem, was dahinter steckt, sehr stark an. Aber man hat eben halt auch bei einer 70-30-Verteilung im Sinne von 70 Gewinner, 30 Verlierer, ist es manchmal überraschend, wie gehäuft dann doch Verlierer kommen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Aber man steckt dann halt immer im Moment dann fest. Man hat dann irgendwie jetzt 2-3 Wetten an einem Wochenende und die sind jetzt vielleicht alle verloren gegangen. Dann ist das irgendwie unbefriedigend, wenn man nur diesen kleinen Ausschnitt sieht. Noch schlimmer wird es ja, wenn man in das einzelne Spiel einsteigt und sozusagen mitverfolgt, wie geht das jetzt aus? Das mache ich zwar auch oft, aber eigentlich ist das völlig unerheblich. Weil wir werden jetzt, wenn du sagst 70-30, dann ist es auch nicht möglich, dass man auf 100-0 geht. Also diese 30 müssen auch irgendwo herkommen. Und von daher macht das also gar keinen Sinn, jetzt da irgendwie über die Einsatzgröße was schrauben zu wollen und das dann verdoppelt, weil man irgendwie mal 2-3 Mal verloren hat und solche Sachen. Nee, also da muss es eigentlich schon eher so eine gewisse Langeweile bringen, indem man sagt, wir setzen immer unsere Prozente ein, ändern das nicht und ziehen das einfach durch. Ja. Hört sich jetzt wenig spannend an, aber
ist halt. Nee, total, weil es gibt ja noch diese andere Zahl, die hast du auch schon mir seinerzeit erzählt. Ich glaube, das hat sich auch nicht geändert, dass 95% der Menschen, die irgendwie wetten, egal auf was, machen Verlust.
Ja, das ist im Wesentlichen ist das auch so. Das liegt einfach daran, was muss ich das ja so vorstellen? Nehmen wir mal an, wir beide würden wetten, ja? Da wäre die Zahl ein bisschen anders, weil wir haben jemanden, der dazwischen steht, jemand, der sozusagen die Wetten organisiert, das sind ja Wettanbieter und die wollen ja für ihre Leistung auch entlohnt werden. Das heißt, die nehmen auf jeden Fall aus diesem Markt was raus. Du gibst mir 1 Euro, wenn meine Zahl kommt und ich gebe dir 1 Euro, wenn deine Zahl kommt. So ist das aber da nicht. Sondern da wandert dein Euro in den Topf und mein Euro in den Topf und aus diesen 2 Euro werden aber nur 1,90 ausbezahlt. Also der Einsatz für den Gewinner und 90 Gewinnen für den. Und der andere verliert seinen Euro quasi. Und weil das so ist, weil man eben halt nie 100% wieder zurückbekommt als Wettende insgesamt, ist es über die große Anzahl der Wetten und über die Strecke, ist es so, dass dann die meisten Leute eben quasi verlieren. Die meisten kennen das so vom Roulette. Da ist es ja auch so. In Europa hat ja das Roulette diese 36 Zahlen und die grüne Null. In Amerika gibt es ja sogar 2 grüne Nullen, das ist noch schwieriger. Und wenn man das häufig genug macht, dann hat man eben diesen Effekt drin, dass diese Null dazu führt, dass man eigentlich auf keinen grünen 2 kommen kann. Und das steckt auch hinter diesen 95% Verlierer, weil wenn man ganz, ganz viel, die große Masse von Leuten sieht, die dann wettet, dann ist es irgendwann so, dass dieses, was in der Mitte rausgenommen wird vom Veranstalter oder wie man das auch immer nennen mag, das führt dann dazu, dass die meisten Leute verlieren. Und die Leute, die nicht zu den 95% gehören, die überkompensieren sozusagen diese Entnahme aus dem Topf durch ihre eigene Strategie oder was auch immer. Also das ist so, dass die dann quasi dadurch, dass sie sowas, was wir jetzt hier machen, im weitesten Sinne den Markt schlagen. Und das sind dann meistens 5%, so Pi mal Daumen. Ich glaube, in Deutschland ist es noch schlechter, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland einfach noch schlechter sind für die Leute, die hier wetten, weil da hast du noch zusätzlich diese Wettsteuer, die nimmt ja von vornherein schon mal irgendwie 5% aus dem Markt raus. Dann hast du, dass die Anbieter was rausnehmen. Das heißt also, ich weiß nicht genau, wie hier in Deutschland die Zahlen sind, aber so in Ländern wie Großbritannien, wo das noch halbwegs fair aufgezogen wird, da sind die Zahlen so. Ich meine, es sind, glaube ich, sogar 90%, die Nettoverlierer sind. Dann hast du so 5%, die so plus minus null rausgehen. Und die anderen 5%, das sind dann die Gewinner.
Okay. Na gut. Aber interessiert uns ja alles nicht, weil dir ist das System hinten dran und der Algorithmus schwindelt nicht. Selbst wenn es manchmal so aussieht, wenn es gefühlt so ist, dass Norwegen das irgendwie kaputt macht, aber eigentlich stimmt das ja auch gar nicht. Ne? Ich bin jetzt auch schon wieder ganz versöhnlich. Na gut, wir sind am Ende angekommen. Jetzt noch ganz kurz Ausblick. Also August, was wird uns da erwarten? Du hast vorhin gesagt, von den großen Ligen, die jetzt wieder losgehen?
Ja, also wir haben jetzt ja, ich hatte ja gerade drüber gesprochen, Juli hatten wir 11 Wetten. Wir haben insgesamt etwas mehr als 200 Wetten in diesen ersten 7 Monaten. Da kann man sich ja schon ausrechnen, 200 Wetten geteilt durch 7. Lass es mal so im Schnitt 30 Wetten sein. Jetzt 11, 30, also Faktor das Dreifache. Das wird dann ab August, speziell dann auch ab September, weil die fangen ja Mitte August in der Regel an, die meisten Ligen. Also viele fangen auch schon früher an. Da wird die Zahl der Wetten einfach höher sein. Und das ist natürlich erstmal schon ganz interessant, weil wenn wir bei jeder einzelnen Wette den Vorteil haben, wie wir für uns generieren, ist es natürlich dann sinnvoll, dass wir davon mehr haben.
Jetzt darf man natürlich auch nicht, wir sind angetreten in diesem Jahr und haben gesagt, hey, wenn wir 20% plus machen, ist super. Vielleicht machen wir auch ein bisschen mehr. Also die Statistik hat da gezeigt, ungefähr 24%. Jetzt haben wir ja schon fast die 20. Ich will es nicht wieder jinxen, ja, Gottes Willen, ja. So, der Umkehrschluss jetzt zu sagen, okay, jetzt wird das zweite Halbjahr auch ganz genauso laufen, ist natürlich falsch. Nichtsdestotrotz, es ist ja alles möglich. Ja, ne? Und wir haben jetzt also, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, noch ein paar Tranchen jetzt übrig. Sind auch einige weggegangen seit dem letzten Podcast. Ich habe es nochmal aktualisiert auf unserer Webseite. Also Stand jetzt haben wir noch 21, die wir verteilen können. Und jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, auch nochmal einzusteigen, so um August, im September, so um Dreh rum. Wer da jetzt Lust drauf hat, uns einfach anschreiben. Wir machen das jetzt mit bestehenden Mitgliedern, die erhöhen wollen. Sehr hemdsärmlich. Da gibt es einfach nur einen Zusatz zum Vertrag. Dann kann man das dann entsprechend erhöhen. Alle anderen müssen natürlich einmal so den klassischen Weg durchlaufen, sprich externe das Webinar besuchen und einmal mit uns sprechen und dergleichen mehr. Aber das, da helfen wir dann auch gerne mit dabei. Also, naja, wer möchte, ist herzlich eingeladen dazu. Okay, gut. Dann war's das für heute. Dann drücke ich uns beiden mal die Daumen, dass in deiner Fantasie-Abkürzung CFL heute Abend auch mindestens das dritte Tor dann irgendwann fallen wird. Und wir sprechen uns wieder spätestens Ende August. Und dann gucken wir mal, was bis dahin passiert ist.
Ja, genau. Super. Ja,
alles klar. Wir kommen mit ein paar neuen Daten, ein paar neuen Stories, ein paar neuen Erkenntnissen um die Ecke. Freue ich mich drauf. Dann wünsche ich dir schon mal alles Gute.
Ja, und dir auch.
Bis bald.
Bis bald.
Und jetzt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, unseren brachialen Wikinger-Rocksong Wikinger ohne Tore. Viel Spaß dabei.
Ohne Tore, solltet ihr nicht auch die Abwehr brechen? Die Fans vom 2.5er Club, sie lieben viele Tore, doch ihr gebt ihnen nur Leben.